Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konzipiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now?
Aleke, Cyril.
Hallo, Timeless.
Und Aleke an unsere Zuhörerinnen. Das ist der Schlüsseltechnologie-Podcast und es ist die Episode Nummer 74.
Ja.
Und es ist ein Follow-up.
Und mal wieder. Genau, damit herzlich willkommen zurück zu Schlüsseltechnologie-Literatur. Wie immer an dich die Frage, Timeless, was trinkst du heute?
Ich habe mir vor einiger Zeit ein Malzbier geöffnet. Es ist leider schon fast leer, weil wir ein wenig verspätet aufnehmen, was 100% meine Schuld ist.
Ja, ich hatte auch mir die Software aufgemacht, damit ich dann sehen kann, wenn der Anruf reinkommt und dann mache ich noch so andere Dinge, wie das so der Fall ist. Und dann denke ich so, Mensch, wann ruft der an? Das ist ganz schön spät, gucke ich mal so und dann, naja, es gab ein Abstimmungsproblem. Aber so ist das. Das ist ja fast, als ob wir jetzt hier von einem Softwareentwicklungsprozess reden, da gibt es auch ab und zu mal Abstimmungsprobleme.
Ja, das ist richtig.
Nee, ich habe hier auch passend zum Thema Softwareentwicklung im großen Maßstab meine Martha rausgeholt. Und die halte ich mich jetzt hier fest. Gestern war ja Wahltag. Damit ist jetzt diese Episode, diese Aufzeichnung datiert. Und ich habe als Wahlvorsteher in meinem Briefwahlbezirk für Ordnung gesorgt. Und obwohl wir die ganze Zeit nur in einem Raum waren, habe ich sicherlich auch mein Kilometergeld eingesammelt. Und naja, heute machen wir was ich finde, ja, vielleicht einfach anders auf jeden Fall. Wir denken über die großen Fragen nach, so wie die das jetzt dann bedient auch machen müssen, nämlich ja, wie wir diese Softwareentwicklung hinbekommen. Das hatten wir schon in Folge 68 begonnen, hatten über vom Mythos des Mannmonats geredet und ich war selber erstürzt, dass wir tatsächlich von diesen 15 Kapiteln dieses eigentlich kleinen Büchleins nur 3 geschafft haben. Jetzt für dieses Mal habe ich die Kapitel 4-7 vorbereitet und dann gucken wir mal, ob das so funktioniert und es wird dann vielleicht irgendwann mal einen dritten Teil geben, wenn ich dazu komme, den Rest des Buches weiterzulesen. Das war ja, ich weiß nicht, ob ich das schon in der letzten Folge erzählt hatte, das war ja eine Sache, die ich mir für einen Urlaub vorgenommen hatte, dabei dieses Buch zu lesen und ich dachte so, ach, das ist ja nur 150 Seiten, das schaffst du an einem Tag und dann ist das halt, ich lese so eine Seite und will sofort wieder 10 Notizen machen dazu und komme einfach nicht durch, also ich habe das halt wirklich durchgearbeitet, was ja eigentlich komisch ist, das ist so eine Sache, die habe ich im Deutschunterricht damals gehasst,
ja, verweigert.
Ein Buch der durchzuarbeiten, verweigert. Ne? Regelrecht verweigert. Mhm. Und war das eine sehr intensive Lektüre, aber natürlich ja auch, die geht mir als Softwarearchitekt nahe.
Ja, es ist natürlich, das hatten wir ja beim letzten Mal auch schon, einfach so, dass es extrem dicht ist. Ne? Also die Informationsdichte ist sehr hoch. Es ist einfach extrem wenig Bullshit in dem Buch. Mhm.
Genau, es ist so, wie sich ein Programmierer auch schönen Programmcode vorstellt, der am besten so auf eine A4-Seite passt, aber man guckt so rauf und man entpackt das für mehrere Stunden im Kopf, was da eigentlich an genialen Dingen abgeht. Also das ist vielleicht so das Idealbild, also Code als Gedicht. Was man eigentlich haben will, ist Code als der Groschenroman, weil das kann man schnell produzieren. Da kann man schnell ein großes Volumen erzeugen zu günstigen Preisen. Das ist vielleicht, was die Manager gerne haben wollen, möchten und so weiter. Nein, wir lesen also weiter vom Mythos des Mannmonats im englischen Original The Mythical Man Month. Wir lesen weiter in die englische Erstausgabe von 1975, die in unseren Shownotes verlinkt vom Internet Archive digitalisiert wurde. Das Internet Archive übrigens auch eine Organisation, der man gerne mal einen Pfennig in den virtuellen Hut werfen kann oder auch mehr als das. Die leisten wichtige Arbeit, eben zum Beispiel solche kulturellen Artefakte zu sichern. Jetzt gerade im Kontext der neuen US-Regierung wurde auch zum Beispiel daran gearbeitet, die ganzen Sachen noch zu retten und in die privaten Archive quasi zu bringen und damit für die Allgemeine zugänglich zu machen, die die neue Regierung lieber nicht mehr publiziert sehen möchte.
Hm, ja, okay.
Genau, wir sind nun also in Kapitel 4 angekommen, nachdem wir, wie gesagt, die ersten 3 Kapitel in der Folge 68 besprochen hatten. Dieses Kapitel heißt Aristokratie, Demokratie und Systemdesign. Also auch Herr Brux ist hier richtig eingestellt. Wie gesagt, wir kommen ja nun gerade aus der Bundestagswahl raus und sind hier gleich wieder in dem Thema Herrschaftsform drin. Und das ist auch schön gemacht in dem Buch. Jedes Mal, wenn ein so ein neues Kapitel beginnt, ist so als Sinnbild ein ganzseitiges Foto, was ein Motiv aus dem jeweiligen Kapitel quasi vorwegnimmt, illustriert, so einstimmt in das neue Kapitel. Und in dem Fall ist es die Kathedrale von Reims. Das ist dann das Leitmotiv in diesem Kapitel. Diese Kathedrale in Reims wurde von, sag ich Reims richtig, in Frankreich, die Stadt, die Reims geschrieben wird.
Ja, aber, Reims ist richtig, ja.
Reims, ne? Also so ein bisschen nasaler, ne? Ja, genau. Diese Kathedrale wurde von 8 Generationen von Baumeistern errichtet, ist aber trotzdem auffällig dadurch, dass es eine beachtliche gestalterische Kohärenz aufweist. Da die nachfolgenden Generationen immer dieses ursprüngliche Design sehr stark respektiert haben. Brooks zitierte, kann ich jetzt zitieren, das Ergebnis verkündet nicht nur die Herrlichkeit Gottes, sondern auch seine Macht, gefallene Menschen von ihrem Stolz zu befreien. Also dass eben die zukünftigen Generationen von Baumeistern reinkommen und sagen sich nicht, ich drücke dem jetzt hier meinen Stempel auf, sondern ergeben sich eben der originalen Vision und fügen halt ihren Teil dazu, ja, vielleicht auch in der Haltung dessen, dass in der ursprünglichen Vision der ersten Generation von Baumeister vielleicht ein göttlicher Funke zum Ausdruck kommt. Und das ist natürlich ja definitiv eine andere Sache als mit Programmierern, mit Softwarearchitekten. Ich habe das auch ganz oft, sehe ich das mit Führungskräften. Eine Führungskraft kommt neu rein, es hat irgendwie eine Umstrukturierung gegeben oder vielleicht einfach ein alter Manager ist mir gegangen, ist meinetwegen auch in Rente gegangen im einfachsten Falle und jemand kommt nach und diese Person, das wird irgendwie erlerntes Verhalten sein, aber diese Person, die neuen Manager scheinen irgendwie immer darstellen zu wollen, dass sie jetzt Kontrolle über die Organisation haben. Ne? Also sie wollen vielleicht einfach ihre Duftmarke hinterlassen oder sowas. Oder vielleicht ist es auch wirklich einfach, dass sie die Struktur sich so hinstellen wollen, wie sie halt arbeiten können. Und dann wird also angefangen, einfach eine Umstrukturierung zu machen. Und die ganze Organisation wird irgendwie umsortiert und es ist einmal großes Stühlerücken und so weiter. Und am Ende sitzen alle an neuen Tischen und denken sich so, ja, was war denn das jetzt? Wir arbeiten trotzdem einfach genauso weiter wie vorher, aber so hat halt der Chef erstmal zum Ausdruck gebracht, dass er hier den Laden aufräumt und als neuer Besen gut durchkehren möchte.
Mhm, ja.
Und naja, das ist ja nun bei Softwarearchitekten eventuell auch der Fall. Und man kommt natürlich an die Versuchung, gerade bei mehreren Generationen, man hat eventuell neue Anforderungen, auf die man reagieren muss und ändert dementsprechend auch Sachen, die am Anfang mal anders gedacht waren. Aber jedenfalls, Brooks bezieht das gar nicht mal so sehr auf ein Projekt, was irgendwie 10, 20 Jahre läuft und dementsprechend einem kontinuierlichen Redesign unterworfen ist, wie das bei einem Haus auch der Fall wäre, was ab und zu mal umgebaut werden muss, um auf die neuen Anforderungen der jeweiligen Eigentümer oder Mieter angepasst zu werden. Sondern es geht ja hauptsächlich um Vielstimmigkeit. Also gar nicht mal um die nachfolgende Generation macht was anders, sondern der Typ im nächsten Raum macht was anderes. Und wir stimmen uns nicht genug ab und kriegen das dann erst mit, wenn das Kind leider schon in den Brunnen gefallen ist. Brooks hingegen vertritt diese These, dass konzeptionelle Integrität die wichtigste Eigenschaft im Systemdesign ist. Und dass sich eben erfolgreiche Systeme dadurch auszeichnen, dass dem System eine Gesamtvision unterliegt. So bestimmte Grundprinzipien, die sich durch das ganze System hindurchziehen, quasi eine Designphilosophie. Und wir können natürlich hier, wenn ich den Begriff Philosophie reinbringe für so etwas, den Bogen zurückspannen zu Folge 6, zur Unix-Philosophie, die, naja, auch so ungefähr dieselbe Zeit dann ist. Kurz darauf, kurz nachdem dieses OS 360 unter Brooks Leitung entstanden ist bei IBM, tritt dann auch schon Unix auf die Bühne und dann die entsprechenden daraus folgenden Systeme. Und einer der Gründe, sicherlich nicht der einzige, aber einer der Gründe, warum sich Unix als System so sehr bis heute gehalten hat, ist, dass dem ursprünglichen System eine sehr starke Designkohärenz unterliegt. Es ist einfach von relativ wenig Leuten entworfen worden, von so größenordnungsmäßig einem Dutzend vielleicht. Als Erfinder werden allgemein Dennis Ritchie und Ken Thompson zitiert, aber es haben auch noch andere Leute dazu beigetragen, die dann die entsprechenden Programme für Unix gebaut haben, nicht das Betriebssystem selber, und die dadurch auch ja sehr stark diese Systemphilosophie gestaltet haben, die Unix-Philosophie, dass man sehr viele kleine Programme hat, die untereinander durch blanke Textformate miteinander kommunizieren und dementsprechend dann so einen Zoo von Werkzeugen aufbauen, mit dem man an Text herumarbeiten kann in verschiedenen Formen und ja, sich dadurch so einen kleinen Werkzeugkasten aufbauen kann, der dann sehr mächtig sein kann, so wie man ja auch im Handwerk, wie wir es in der letzten Folge gelernt haben, mit einigen wenigen Basiswerkzeugen doch schon relativ viel erreichen kann, wenn man die richtigen Techniken kennt, sie anzuwenden und zu kombinieren und auf die richtige Weise zu führen.
Ja, weißt du, ob das damals schon KISS-Prinzip genannt wurde oder ob das eine spätere Benennung ist?
Also KISS-Prinzip, das ist die Abkürzung KISS. Hatten wir es schon mal? Wir hatten sicherlich schon mal
erwähnt. Ja, bei der Unix-Philosophie.
Keep definitiv. It simple and stupid. Mhm. Also es gibt auch diesen Spruch, man soll ein System immer so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher. Oder alternativ, ich glaube, dieser Satz, der Einstein zugeschrieben wird, Perfektion ist, nee, das war Antoine de Saint-Exupéry, der das gesagt hat, Perfektion ist nicht erreicht, wenn man nichts hinzufügen kann, sondern wenn man nichts wegnehmen kann. Also wenn man ein Design so weit reduziert hat, dass nur noch die absolut notwendigen Teile übrig sind. Aber das ist nicht mal unbedingt das, würde ich sagen, sondern es geht wirklich vor allem um konzeptionelle Integrität, also dass die Teile nicht unbedingt so wenige wie möglich sind, sondern dass die Teile alle gut zusammenpassen und gut aufeinander abgestimmt sind und sinnig sich ineinander fügen. Als ja, wesentlichen Vorteil dafür, dass man das so machen wollen würde, wäre, wird von Brooks gesagt, die bessere Verwendbarkeit und Erlernbarkeit. Ja, das ist relativ eindeutig. Wenn das System auf klar in Zusammenhang stehenden Grundprinzipien basiert, dann ist dementsprechend jedes Teil an sich plausibel im Kontext der anderen Teile und so ein System kann man sich einfach besser merken. Das ist halt zum Beispiel der Grund, warum in Pokémon die Feuer-Pokémon schlecht gegen die Wasser-Pokémon sind, aber gut gegen die Pflanzen-Pokémon, weil man sich das einfach bildlich vorstellen kann, dass Feuer gegen Wasser nicht gut ist, aber Feuer ist gegen Pflanzen gut.
Selbstverständlich, ja.
Ja, also da ist halt auch die konzeptionelle Integrität mit dem, was man schon aus der realen Welt kennt, gegeben und damit ist es leicht erlernbar und intuitiv anwendbar. Ich meine, wenn man dann darüber redet, wie jetzt ein Stahl-Pokémon mit einem Feen-Pokémon interagiert, das ist dann vielleicht eine andere Frage. Da ist vielleicht keine direkte Basis in der Realität gegeben, auf die man sich beziehen kann, aber
okay.
Ja, da müssen wir, glaube ich, das nochmal prüfen. Oder ich habe da die relevante Jugendliteratur verpasst. Das kann natürlich auch sein. Mhm. Wie setzt man also eine konzeptionelle Integrität um? Ganz einfach kann man natürlich sagen, das sollten einfach wenige Leute kontrollieren. Es sollte irgendwo vielleicht entweder einen einzigen Chefarchitekten oder vielleicht so einen Kabal von einigen wenigen Chefarchitekten geben, die das Systemdesign kontrollieren. Und wo dann Brooks auch sagt, die im Interesse des Benutzers handeln. Ja, das ist auch so eine Sache, ja, das trifft heutzutage in der Geschäftswelt auf jeden Fall zu. Es gibt in jeder größeren Firma, die also insbesondere halt auch Software entwickelt, gibt es die Botschafter des Kunden, sage ich jetzt mal. Also die halt die Kundeninteressen reinbringen. Zum Beispiel halt einfach die Verkaufsabteilung, wenn die halt ankommen und sagen, ja, wir haben jetzt das Produkt verkauft und wir haben denen übrigens gesagt, dass sie diese drei tollen Funktionen kriegen und dann schlagen die Architekten die Hände über den Kopf zusammen, weil die gar nicht wissen, wie man das umsetzen soll. Aber es ist halt leider schon der Vertrag unterschrieben. Also muss es jetzt werden, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Muss das jetzt umgesetzt werden, auch wenn es technisch unmöglich ist. Und dann wird halt irgendein Quatsch geliefert. Das erklärt zum Beispiel das ganze Debakel mit der Patientenakte, da gehe ich fest von aus.
Ja, das ist die Peter Molyneux-Strategie, habe ich mir sagen lassen.
Ach so?
Ja, der.
Mir ist der Name Peter Molyneux als Spieledesigner bekannt, aber.
Ja, genau. Bei dem war das wohl auch so, dass der irgendwie von irgendwelchen Presseterminen gekommen ist immer und gesagt hat: Ach, übrigens, wir müssen jetzt auch noch dies und jenes einbauen. Und die ganzen Programmierer, oh nein.
Weil er der Presse irgendwelchen Blödsinn erzählt hat, oder
richtig,
was?
Richtig, genau.
Ja, das ist zum Glück, trifft das überhaupt nicht auf die Realität zu. Es werden dann hier mehrere Probleme beschrieben in diesem Kapitel, was aus diesem Grundprinzip folgt, dass halt einige wenige Architekten das Design kontrollieren sollen. Oder wenn es ein kleineres Team ist, halt auch nur einer. Das passt ja dann wieder zu unserer Besprechung des Chirurgenteams, dass quasi das dann nur der Chirurg ist, der alleine das Design kontrolliert. Die erste Fragestellung ist, ob hier nicht daraus eine eben, wie das im Titel des Kapitels schon anklingt, aristokratische Klassengesellschaft folgt, aus einigen wenigen genialen Vordenkern oder die sich zumindest für genial halten und ganz viel bauendem Fußvolk. Das kann man sich ja vielleicht bei dem Motiv der Kathedrale auch vorstellen, dass es natürlich nicht 100 Architekten und 3 Maurer gibt, sondern andersrum eher 3 Architekten und 100 Maurer oder und diverse andere Gewerke. Und da kannst du, glaube ich, dann aus deiner eigenen Erfahrung heraus auch widersprechen, denn Brooks sagt dann, naja, nur weil es die Architekten halt die großen Entscheidungen treffen, heißt das nicht, dass es nicht auf der Implementationsebene, also in unserer Allegorie, in unserer Metapher auf der Ebene der Maurer und ausführenden Gewerke, gibt es trotzdem noch sehr viele interessante Entscheidungen zu treffen. Und in diesem Kontext zitiert Brooks hier so einen Aphorismus aus der Kunst, wo es heißt, Form befreit. Also Kreativität erwächst aus dem Umgang mit Beschränkungen. Und ich denke mal, das kannst du auch so bestätigen aus dem Handwerk, ne?
Ja, definitiv. Kein Widerspruch.
Also gerade, ich hatte mich jetzt gerade diese Woche auch beschäftigt mit Typsystem. Wir hatten ja in 71 und 72 gerade über Datentypen gesprochen, über bestimmte Datentypen, und ich wollte eine bestimmte Art von Datentyp implementieren in einer Programmiersprache, die ich verwende. Um genau zu sein, ich will Refinement Types in der Programmiersprache Go implementieren. Nur falls es einen Zuhörer draußen gibt bei uns, der sich dafür interessiert, was das genau ist, verweise ich auf die entsprechenden Wikipedia-Artikel. Und das war ein absolut faszinierendes Programmierproblem. Ich habe es auch noch nicht komplett gelöst und ich bin mir auch noch nicht sicher, ob mir die Lösung gefällt. Aber ich bin davon überzeugt, dass das, was ich habe, die bestmögliche Lösung ist. Nur halt, ob sie schön ist, ist die Frage, und nützlich. Aber erstmal ist es ein interessantes Puzzle. Und das war auf jeden Fall ein Fall von sehr viel Kreativität, die eben daraus erwächst, dass man ja nur bestimmte Werkzeuge zur Verfügung hat in der gewählten Programmiersprache, nur bestimmte Typen, quasi nur bestimmte Bausteine hat, mit denen man Typen konstruieren kann und dann eben die gewünschte Struktur irgendwie bauen muss. Das ist ein ganz interessantes Handwerk. Also ja, wie gesagt, nur weil wir Architekten haben, die großen Entscheidungen treffen, heißt das nicht, dass die kleinen Entscheidungen nicht auch interessant sind. Explizit kann man so die Unterscheidung machen, in der Architektur geht es eher darum, was man dem Nutzer präsentiert, also so das große Ziel, die große Struktur. Und in der Bauphase geht es darum, wie man dieses Verhalten erreicht, also das Wie. Also wir haben so eine inhaltliche Abgrenzung zwischen dem Was und dem Wie. Das sind Sachen, die auf unterschiedliche Ebene gelöst werden. Außerdem fügt noch Brooks hinzu, in seinem Modell, wie er sich das vorstellt, ist es absolut gewollt, dass die Erbauer auch Designideen vorschlagen und auf Beschränkungen hinweisen. Nur sie entscheiden halt nicht final über das Design. Also sie geben ihren Input und das soll auch gehört werden. Denn ja, die sind ja zum Beispiel nahe am tatsächlichen Tagesgeschäft dran, an dem tatsächlichen Bauprozess, wenn wir hier in dieser Metapher der Erbauer bleiben. Und können dann halt darauf hinweisen, wenn der Architekt halt gerade sich eine Gebäudestruktur ausdenkt, die leider mit den Regeln der Statik zum Beispiel nicht machbar ist. Oder vielleicht hat der Architekt sich irgendwas ganz Tolles mit wilden Materialien ausgedacht und die Erbauer stellen dann halt fest, dass diese Materialien leider nicht in der entsprechenden Stückzahl lieferbar sind und so weiter und so fort.
Mhm, ja.
Und ich würde mir auch da einfach die Rückfrage stellen, läuft das in der Baubranche auch so? Also hat man da einen Draht noch zu den Architekten zurück für solche Anpassungen oder ist das, wie kann man sich das da vorstellen?
Also das hängt
sicherlich ein Spektrum, aber.
Ja, genau. Das hängt halt stark von der Projektgröße ab und es hängt natürlich auch, gerade ob du natürlich als Handwerker zurückwirken kannst auf einen Architekten, hängt natürlich auch davon ab, wie zugänglich der Architekt dafür ist. Aber ein guter Architekt.
Persönlichkeitsmäßig.
Ja, genau, richtig. Aber ich muss sagen, also ist ein guter Architekt und da habe ich auch schon mehr als einen kennengelernt, die sind da natürlich sehr zugänglich dafür. Und also das ist natürlich was mit Erfahrung kommt auch zuallermeist, dass die eben die Erfahrung gemacht haben, dass die Handwerker sich nicht irgendwie besonders aufspielen wollen oder so, sondern dass sie halt wirklich auch teilweise ernsthafte Sorgen äußern und so. Und wenn das auf entsprechende Art und Weise geäußert wird, dann wird es durchaus auch gutiert. Ja.
Ja, dann ist davon auszugehen, dass der Architekt hier bereits sein viertes oder fünftes Haus baut. Was diese Bemerkung soll, werden wir gleich im nächsten Kapitel sehen. Aber genau, wir haben also diesen einen Einwand, ob hier nicht eine aristokratische Klassengesellschaft erwächst, haben wir jetzt ein bisschen ausgeräumt. Beziehungsweise Brooks ausgeräumt. Und es gibt noch zwei weitere Probleme, die er ins Spiel bringt. Das zweite bezieht sich auf eins meiner Lieblingsschimpfwörter. Die Frage selber ist, wie verhindert man, dass diese Architekten von den Zwängen der Realität abgekoppelt im Elfenbeinturm davonschweben? Das haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, dass halt das Feedback von den Erbauern irgendwie erforderlich ist, um auf tatsächliche reale Beschränkungen hinzuweisen. Aber ja, das ist ein Problem, was ich aus dem Alltag kenne und was man auch sehr gut, ja, wie gesagt, an vielen realen IT-Großprojekten besichtigen kann. Dafür gibt es ein schönes Schimpfwort. Wir haben hier die englische Wikipedia dazu verlinkt, und zwar das Wort Architekturastronaut. Das ist jemand, der von so weit oben auf das Problem raufguckt, dass er keine Luft mehr bekommt.
Mhm.
Das ist zum Beispiel so eine Seuche, gerade in der IT, wenn es auch in meiner Domäne ist ja so serverseitige Entwicklung, also die Sachen, die so halt im Rechenzentrum laufen und in der Cloud und so weiter. Und da gibt es halt so eine Tendenz, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so stark ist, aber gerade in den 2010er Jahren war das unfassbar stark, dass sich alle daran orientiert haben, was macht Google, weil Google damals tatsächlich technisch exzellent war. Ich meine, ohne jetzt irgendwie die geschäftlichen Entscheidungen irgendwie schönreden zu wollen oder sowas oder beurteilen zu wollen, technisch waren die sehr gut aufgestellt und hatten halt auch tatsächlich Zugriff auf einige der besten Programmierer, die es auf der Welt so gibt, weil sie halt auch die entsprechenden Gehälter gezahlt haben und so weiter und die entsprechende Kultur aufgebaut haben, dass die Leute sich ausleben können. Und dementsprechend gab es halt so eine allgemeine Geisteshaltung, die weit verbreitet war, dass man sich in der eigenen Architektur an Google orientieren muss. Ja, vielleicht auch gerade deswegen, weil es halt ständig diese Geschichten gab von Startups, die plötzlich Milliarden von Nutzer hatten. Sowas wie WhatsApp zum Beispiel, die irgendwie als sie irgendwie für 1 Milliarde oder was an Facebook verkauft wurden, hatten sie irgendwie 10 Angestellte oder so. Und waren einfach sehr clever darin, ihre Architektur so zu bauen, dass sie halt 1 Milliarde Nutzer einfach vertragen konnten mit relativ wenig Aufwand auf ihrer Seite, mit relativ wenig Infrastruktur, die sie dafür hingestellt hatten. Und alle hatten so diese Vorstellung, wir sind gleich das nächste WhatsApp, werden auch für 1 Milliarde verkauft und wir müssen vorbereitet sein, wenn gleich der Ansturm kommt und 10 Milliarden Nutzer vor der Tür stehen. Also bauen wir unsere Architektur so wie Google, obwohl es eigentlich irgendwie darum geht, die Restaurant-Webseite von nebenan zu machen. Und das ist dann halt, was der Architekturastronaut ist. Da wird dann halt die wahnwitzigsten Strukturen hingestellt und 10 Server betreiben da einen Rechencluster und was nicht alles für eine Sache, die man irgendwo auf einer einzigen virtuellen CPU laufen lassen könnte, also auf so einem Hundertstel von einem echten Server, wenn man es halt einfach nur das macht, was man braucht. Aber ja, es sieht vielleicht schön im Lebenslauf aus. Wenn man sagen kann, hier hochgradig verteilte Datenbankencluster installiert. Man den Teil, den man nicht dazu schreiben darf, ist halt für die Restaurant-Webseite von nebenan, weil dann sieht es halt ein bisschen lächerlich aus, aber das kriegt man alles schön formuliert auf den Lebenslauf. Wie man das dann tatsächlich löst, ist dieselbe Lösung wie auch für das dritte Problem, deswegen nehmen auch das noch rein, nämlich das dritte Problem ist, wie stellt man sicher, dass die Erbauer eigentlich mit allen wichtigen Details des Designs vertraut gemacht werden, die die Architekten sich ausdenken. Und da gibt Brooks als Lösungsvorschlag, dass man diese Erbauer eben frühzeitig in den Designprozess involvieren soll. Wie gesagt, wir haben ja gerade schon gesagt, die Erbauer sollen auch selber Ideen vorschlagen, auf Beschränkungen hinweisen. Und das geht natürlich nur, wenn man auch das Feedback irgendwie frühzeitig einholt und damit auch Designvorschläge auf praktische Umsetzbarkeit abklopfen kann und so weiter. Dementsprechend, ja, die Allegorie wird hier weitergeführt, dass man die Erbauer eben nicht erst einstellen soll, wenn der Plan fürs Gebäude fertig ist. Ja, ich weiß ja nicht, na gut, ich glaube, im Bau ist das nicht so ein großes Problem, weil zumindest die meisten Materialien und sowas sind halt irgendwie bekannte Größen. Es ist vielleicht ein bisschen mehr bekannt, wie das irgendwie geht. Da kann man zumindest den grundsätzlichen Plan so im Großen und Ganzen schon mal machen. In der Softwareentwicklung ist, glaube ich, noch sehr viel mehr explorativ und läuft halt nicht einfach nach Standardmuster ab. Es gibt auch Sachen, die nach Standardmuster ablaufen. Und gerade auch so teamintern macht man auch so eine Standardisierung mit der Zeit durch, dass man, wenn man irgendwie die fünfte Komponente baut, dann wird die wahrscheinlich sehr stark aussehen wie eine Mischung aus den ersten 4, wenn nicht sich komplett neue Anforderungen ergeben in irgendeiner Form. Da hat das natürlich auch Vorteile, so eine gewisse Regularität in den Werkstücken herzustellen, aus den vorgenannten Gründen. Aber es ist halt doch vieles explorativ auf eine Art und Weise, die es bei einer Einfamilienhaus vielleicht nicht der Fall wäre. Mhm. So, damit haben wir nach nur 24 Minuten das erste Kapitel durch. Eieiei. Also das erste Kapitel für heute, das Kapitel Nummer 4, das ist hier quasi wie die ursprüngliche Star Wars Trilogie. Wir fangen bei Kapitel 4 an.
Ja, genau. Das Problem ist, wir kommen beim Kapitel 7 raus und da wird's schlecht.
Na, Kapitel 7 war noch, wo alle hoffnungsvoll waren, dass das vielleicht noch was werden könnte. Und dann beim nächsten Mal, ich glaube, die Metapher entgleitet uns gerade so ein bisschen. Nein, wir sind jetzt bei Kapitel 5, das System schlägt zurück. Verzeihung. Das Problem des zweiten Systems. Das ist auch ein ganz bekannter Begriff, der sich in IT-Jargon etabliert hat, im Englischen Second System Effect. Das Grundproblem ist, man hat ja diesen Dialog zwischen Architekt und Erbauer und ja, es stellt sich halt heraus, viele Ideen, die der Architekt so hat, sind vielleicht unpraktikabel und werden dann verworfen, vielleicht auch während man versucht, sie umzusetzen und dann feststellt, man läuft da in Probleme rein. Und das wird dann alles verworfen. Aber das bleibt eventuell so dem Architekten im Hinterkopf so, ach, wäre es nicht schön gewesen, wenn wir da vorne irgendwie eine verteilte Architektur gemacht hätten, anstatt einen Monolithen? Ach, das wäre doch eigentlich viel cooler gewesen. Das köchelt alles so im Hinterkopf. Und jetzt ist das Szenario, das erste System war erfolgreich. Dadurch hat der Architekt natürlich Prestige und Erfahrung gewonnen, hat jetzt ein besseres Renommee, einen besseren Rapport mit den ganzen Managern und so weiter. Und es wird ein Auftrag gegeben, ein zweites System zu entwerfen, weil vielleicht das erste System an seine Grenzen kommt. Man braucht jetzt einen Ersatz. Und Brooks sagt dann eben, der Second System Effekt ist hier zitiert als, dieses zweite System ist das gefährlichste, das man jemals entwirft.
Mhm. Denn okay.
Wenn man irgendwann mal beim dritten oder vierten System angekommen ist, hat man schon mal viele verschiedene Sachen probiert und hat tatsächliche Erfahrung, was tatsächlich funktioniert und was halt auch nur nicht funktioniert, was nur auf dem Papier gut aussieht. Aber beim zweiten System baut man halt seine Luftschlösser. Man sagt sich auch, da kommt jetzt alles rein, für das ich keine Zeit hatte im ersten System. Und man hat halt auch, wie gesagt, das Standing in der Firma, um das im Zweifelsfall durchzusetzen, dass man das Personal bekommt. Und dann metastasiert dieses zweite System halt vorzüglich vor sich hin und wird nie fertig, dehnt sich in alle Richtungen aus, verschlingt jegliche personellen und anderweitigen Ressourcen, die auf das Problem raufgeworfen werden. Und am Ende wird es vielleicht sogar ganz verworfen und das erste System wird doch irgendwie nur noch geflickt und noch lebt noch weiter, als man es eigentlich gedacht hatte, gemäß dem Sinnspruch, nichts lebt länger als eine temporäre Lösung.
Mhm. Ja.
Und ja, beim dritten System, beim dritten und vierten System hat man dann halt so diesen Vergleich von was funktioniert hat, was auch nicht funktioniert hat und was man vielleicht lieber lassen sollte beim nächsten Mal. Und um diesen Second-System-Effekt so ein bisschen vorzubeugen, also es ist, glaube ich, ganz wichtig halt, dass man als Architekt auch mal sich Pläne ausdenkt, die dann katastrophal an der Realität scheitern und halt auch wirklich spürbar, so dass man die Konsequenzen davon spüren muss. Das ist ja im Zweifelsfall auch ein Problem, ja, gerade in der heutigen schnelllebigen Arbeitswelt. Ich glaube, in Deutschland ist das nicht so weit verbreitet, aber in den USA ist es zum Beispiel total üblich, dass Beförderung fast gar nicht passiert in der IT, sondern nur Stellenwechsel. Also wenn man halt als Junior-Developer halt eine Weile gearbeitet hat, so 2-3 Jahre, dann kriegt man als nächstes eine Senior-Developer-Stelle bei einer anderen Firma. Und wenn man das dann eine Weile gemacht hat, dann ist man in der nächsten Runde dann bei der dritten Firma Staff-Engineer und dann irgendwann Architekt und so weiter und so fort. Und steigt halt auf diese Weise auf. Und das Problem daran ist halt, wenn man in einer Position ist, trifft dort irgendwelche Designentscheidungen, die erstmal gut aussehen, aber dann irgendwann nach 2 Jahren halt zu einem völlig unwartbaren Chaos führen, ist man längst weg und kriegt das nicht mit.
Und das ist blöd. Hm.
Naja, ne? Das, also man hinterlässt quasi so eine Reihe von einsturzgefährdeten Häusern und man ist selber nie dafür verantwortlich, weil man ist ja schon weiter. Das haben dann immer die Leute auszubaden, die den Kram dann irgendwie flicken müssen. Jegliche Parallelen zur Politik sind völlig zufällig.
Okay.
Und damit das meinen jüngeren Kollegen nicht passiert, lege ich mal Wert darauf, wann immer es möglich ist, dass, wenn ich einen jüngeren Kollegen ins Team aufnehme, dass die gleich am Anfang oder relativ früh ihre eigenen Komponenten bekommen, die sie alleine entwerfen sollen. Also zum Beispiel, ich hatte einen, Größenordnung 2018 hatte ich einen Werkstudenten und ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade halt auch so einen Webdienst entworfen, also halt eine Serverkomponente, die mit einer Programmierschnittstelle angesprochen werden kann. Und das war halt in einige Programme integriert worden. Wir hatten dafür auch eine Web-Oberfläche gebaut, wo man sich das alles zusammenklicken kann. Und es gab die Anforderung, wir bräuchten mal einen Klienten für die Kommandozeile. Also halt für das klassische Unix-Terminal, wo das halt alles schön textbasiert abläuft, wie beschrieben. Und da halt gerade mein Werkstudent neu drin war, habe ich ihm halt gesagt, so, deine Aufgabe ist jetzt, diese Kommandozeilen-Applikation zu bauen und tob dich aus. Explizit. Also wenn du Fragen hast, natürlich, ich beantworte Fragen, ne? Aber leg das Design so fest, wie du es für richtig hältst und halt mit der Intention, dass er dann halt in 6 Monaten in eine Wand reinläuft, mit seinem Design nicht mehr weiterkommt, wenn halt neue Anforderungen reinkommen und dann halt auch gezwungen ist, den Kram umzubauen. Das ist auch tatsächlich dann 1-2 Mal passiert. Er hat den Kram mehrmals umgeschrieben und das war eine wichtige Lernerfahrung. Weil damit man halt wirklich mal sieht, wo dann die Probleme sind, die Schmerzen selber hat, dass man daraus lernen kann. Das ist, glaube ich, auch etwas, ja, das ist schwierig, sowas einfach nur theoretisch zu vermitteln. Das muss man fühlen.
Es gibt Dinge, die kann man schlicht und ergreifend zwar sagen vorher und sagen, das ist eine schlechte Idee. Und man kann sogar den Grund dafür nennen und den exakten Hergang, wie es passieren wird, also wie die Probleme auftauchen werden. Und trotzdem werden es Leute nicht glauben. Und sie werden es erst dann glauben, wenn es ihnen selber passiert ist. Das ist im Handwerk exakt das Gleiche. Es gibt wirklich Sachen, die musst du einfach selber falsch gemacht haben. Es ist leider nicht anders möglich. Ja.
Ja, genau. Sowas wie leider vermessen und falsch eingetragen und dann ist halt leider der Holzscheit leider 2 Millimeter zu kurz.
Ja, das ist ja noch sowas, ne? Das ist ja noch ein relativ einfacher Fehler. Also das versteht man ja sogar noch, dass man irgendwie, wenn man das falsche Maß aufschreibt, bei einer falschen Länge rauskommt. Das ist ganz klar. Aber es gibt wirklich Sachen, ich habe jetzt gerade zumindest kein gutes Beispiel, was jetzt hier leicht zu erläutern wäre, aber es ist halt einfach, you're holding it wrong.
Ja, was man noch so als Seitenleiste da erwähnen kann, ist Fehlerkultur, das dazu auch ein bisschen gehört, im Team, im Unternehmen eine Kultur zu etablieren, dass die Leute keine Angst haben, Fehler zuzugeben. Weil Fehler halt im Prinzip immer eine Gelegenheit sind, daraus zu lernen. Und es bringt jetzt halt nichts, einen Sündenbock zu suchen und den halt irgendwie loszuwerden. Es war ja mal vor ewigen Zeiten, war diese Geschichte, das dürfte jetzt auch schon gut und gerne 5-6 Jahre her sein, dass aus Versehen so ein Raketenalarm auf Hawaii losgegangen ist. Also halt, wo alle irgendwie so eine Nachricht aufs Telefon bekommen, so ein Cell-Broadcast von wegen, die Russen greifen an. Atomraketen fliegen, das ist keine Übung und sowas. Und dann hat sich rausgestellt, ja, es sollte eigentlich nur eine Übung sein. Aber der entsprechende Soldat da am Bedienstand hat leider den falschen Knopf gedrückt, weil die Benutzeroberfläche verwirrend war. Und dann halt kurz darauf kam dann so eine Verlautbarung vom Militär, wo gesagt wurde, keine Sorge, der betreffende Soldat wurde an einen anderen Posten versetzt. Und alle Programmierer der Welt so, nein, was macht ihr denn da? Das ist der eine Mensch auf der Welt, der diesen Fehler nie wieder machen wird.
Ja, genau. Mhm.
Also das war halt quasi die Fehlerkultur, nur einen Sündenbock zu suchen, anstatt halt die systemischen Probleme anzugehen, nämlich halt zum Beispiel zu fragen, warum ist diese Nutzerschnittstelle verwirrend? Können wir die irgendwie weniger verwirrend machen, dass ein Testalarm vielleicht deutlicher unterscheidbar ist und nicht nur so ein Menüantrag ist, den man eben einen Pixel verfehlen kann? Das wären halt die wichtigen Fragen. Und zum Beispiel, ich habe so eine Erfahrung und um das jetzt quasi vorzuleben mit der Fehlerkultur, erzähle ich jetzt davon. Ne? Ich hatte war zuständig oder mitzuständig, einen verteilten Speicher zu betreuen. Und es war halt Routineaufgabe, irgendwie alte Server, die da raus sollten aus dem Cluster, also die einfach abgewickelt werden sollten, dekommissioniert, wurden dann halt da aus dem Cluster rausgenommen und dann wurden halt die verbliebenen Daten da gelöscht, beziehungsweise halt die verschlüsselten Festplatten wurden halt die entsprechenden Header genullt, damit die Daten nicht mehr lesbar sind, wenn es dann in die Zweitverwertung geht, die Hardware. Also wenn die Hardware dann zum Recycling geht. Und ich war halt so dabei, hatte halt so dementsprechend da den Cluster umkonfiguriert, dass diese alten Server raus waren und war buchstäblich so eine Minute davor, tatsächlich die Platten zu nullen. Aber lass mich ablenken, wie das halt so meine Art ist, weil ja, heutzutage in der modernen Welt wird man ständig von Dingen abgelenkt. Lass mich davon ablenken, komme dann wieder zurück zu der Aufgabe, aber sehe so eine Benachrichtigung im Chat. Du sag mal, hier sind Kunden, die können irgendwelche Daten nicht finden. Und ich gucke so rein und es ist ein derartiges Glück gewesen, dass ich in diesem Moment gesehen habe, dass der Kunde auf eine einzige Partition von 4000 Partitionen in dem System nicht zugreifen konnte. Und dann habe ich halt reingeguckt und gesehen, oh ja, da fehlen tatsächlich Daten, was ist denn hier los? Und habe im Prinzip sofort in den Chat reingeschrieben von dem Storage-Team, ich habe einen Verdacht auf Datenverlust, bitte nichts anfassen. Und man muss dazu sagen, im Storage-Team, wenn du das Wort Datenverlust sagst, da werden Leute sehr schnell sehr neurotisch. aus guten Gründen. Aber halt im Prinzip halt das sofort zu sagen, hier ist was komisch, bitte anhalten. Also quasi die Produktionslinie wird angehalten, wie das im Autobau ja auch teilweise dann der Fall ist, wenn irgendwas komisch ist. Das war ja in diesem Toyota-Produktionssystem war das ja, ne? Dass sie gesagt haben, jeder Mitarbeiter auf dem Band kann das Band anhalten, wenn irgendwas komisch ist, damit dann geguckt werden kann, was das Problem war, um die Qualität zu verbessern. Und ja, so war dann mit einmal Panik, all hands on deck. Und dann hat sich halt am Ende rausgestellt, ja, ich habe einen Prozess beim Dekommissionieren der Server falsch gemacht und die Daten wurden nicht erst auf andere Server rüberkopiert. Und tatsächlich, es war halt von diesen 4000 Partitionen, war eine einzige, die nur auf den alten Servern vorlag und nirgendwo anders. Und dementsprechend wäre die dann gelöscht worden. Da ich das halt mitbekommen habe, zum Glück, konnten wir das dann noch wiederherstellen. Das waren dann am Ende 20 Gigabyte oder so an Kundendaten, die verloren gegangen wären ansonsten. Und wir haben uns dann halt dementsprechend in der Folge überlegt, was können wir so machen, dass dieser Prozessfehler nie wieder auftreten kann und haben dann die Software angepasst, dass an der entscheidenden Stelle ein Programm nochmal nachfragt, hallo, du willst gerade Server entfernen, die Partitionen enthalten, die nirgendwo anders sind, ist das richtig so? Damit man halt einmal sagen kann, Moment, stopp, ich mache gerade irgendwas falsch. Das war halt eins von den Findings, dass wir tatsächlich unsere Werkzeuge verbessert haben in die Richtung.
Ja, ein klassisches Problem im Handwerk ist es da, dass man fünfmal drüber nachdenkt, ob das jetzt richtig ist, was man tut. Und dann macht man den Schnitt. Und während man den Auslöser von der Säge loslässt, fällt einem auf, dass man es falsch gemacht hat.
Ja.
Das passiert, also das, ich will nicht sagen, dass es häufig passiert, aber es ist mir auch schon mehr als fünfmal passiert.
Das ist halt die Sache. Also eine hundertprozentige Sicherheit hat man selten. Und wenn es halt auch nur 99,99% ist, heißt es halt trotzdem, einen in 10.000 Mal geht's falsch.
Ja, das ist richtig.
Aber gut. Ja, wie gesagt, mein Lösungsansatz, wie gesagt, um diesen Second-System-Effekt-Problem zu verhindern, ist, dass meine Junior-Entwickler frühzeitig Erfahrungen damit sammeln, wie Systeme fehldesignt sein können. damit man so ein Gefühl vielleicht dafür entwickelt, ja, in Intuition in irgendeiner Form. Brooks schlägt einen anderen Lösungsansatz vor, der ist leider etwas antiquiert und ich habe hier eine Stelle zitiert dazu und übersetzt. Eine Disziplin, die dem Architekten die Augen öffnen wird, ist es, jeder kleinen Funktion einen Wert zuzuweisen. Fähigkeit X ist nicht mehr wert als M Bytes an Speicher und N Mikrosekunden pro Aufruf. Diese Werte dienen als Richtschnur für die ersten Entscheidungen und während der Implementierung als Leitfaden und Warnung an alle. Ja, das ist ja absolut plausibel für die Zeit, aus der Brooks kommt. Heutzutage ist es leider nicht realistisch. Wir leben in Zeiten, in denen die meisten Programmierer offenkundigerweise noch nie einen Profiler verwendet haben oder auch nur ein Gefühl für die eigene Ressourcenverschwendung haben. Ich war gerade heute wieder, ich war heute bei einem Termin und da musste ich einen Fragebogen ausfüllen und dieser Fragebogen wird als Tablet dahergereicht, wo dann eine App läuft. Und das ist so ungefähr ein Kilobyte an Daten. Ne? Das ist so quasi ein Satz. Dann kann man halt aus 5 Optionen auswählen. So quasi sowas wie, trifft überhaupt nicht zu, trifft ein bisschen zu und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Und dann halt so 7 von diesen Fragen ist dann halt so einer von diesen Fragebögen. Und das Ding lädt sich daran 3 Minuten lang in den Wolf. Ich verstehe nicht, wie. Also ich habe, weil ich so viel Zeit hatte, darüber nachzudenken, während ich 20 Minuten lang diese paar Fragen ausgefüllt habe, habe ich Theorien entwickelt, wie die Systemarchitektur designt sein könnte, dass es so katastrophal daneben gehen könnte und was die Probleme sein könnten. Aber ein Grundproblem ist halt, dass sich viele Programmierer einfach gar nicht bewusst sind, wie viele Ressourcen sie gerade verschwenden damit, dass sie bestimmte Designentscheidungen so treffen, wie sie es tun. Und was ich gerade gemeint habe, sie haben noch nie einen Profiler verwendet. Ein Profiler ist ein Werkzeug, womit man ein Programm bei der Ausführung beobachten kann und messen kann, wie viel Ressourcen einzelne Teile des Programms verwenden. Also sowas wie, man kann ja zum Beispiel sehen, 50% der Zeit wurde in der folgenden Funktion verbraucht. Und dann kann man sich überlegen, dass es wahrscheinlich wichtig sein könnte, dass diese Funktion so schnell wie möglich läuft. Oder man kann Speicherverbrauch sich angucken und sagen, 90% der Speicherallokationen passieren in dieser Stelle da drüben. Und dann wiederum, wenn man den Speicherverbrauch reduzieren will, ist das wahrscheinlich die tiefhängendste Frucht, die man pflücken kann. Oder beziehungsweise die relevanteste, wenn man da halt was rausholen kann. Das kann auch durchaus sein, dass es legitim ist, dass einzelne Stellen halt absolut dominierend sind. Wenn ich ein Videoabspielprogramm habe, dann wird wohl die Videodekodierfunktion die eine Sache sein, die die allermeiste CPU-Zeit erfordert. Weil das halt nun mal die größte Aufgabe von diesem Programm ist. Aber das heißt halt, auch da ist es am wichtigsten zu optimieren. Und wenn man natürlich noch nicht mal so ein Werkzeug verwendet und nicht weiß, wie das irgendwie geht, das nicht einfach als normalen Teil der Werkzeugkiste so im Repertoire hat, ist man dazu verdammt, immer schlampig mit Ressourcen umzugehen, weil man es halt nicht mitbekommt. Wir haben ja auch schon besprochen, ne? Die Programmierer haben immer die besten Computer, damit sie am schnellsten arbeiten können, weil sie am wertvollsten für die Firma sind. Die kriegen das halt nicht mit, was sie da in Ressourcen verschleudern, weil das auf ihren eigenen Computern noch nicht so durchkommt. Nur halt dann bei den Anwendern, wie zum Beispiel auf meinem blöden Fragebogen-Tablet.
Ja.
Also vielleicht müsste man diesen Programmierer mal Informationen weitergeben, wie sie Profiler verwenden können. Das passt hier gut zum Kapitel 6, Weitergabe von Informationen oder im englischen Original Passing the Word. Wenn wir jetzt meinetwegen so ein großes Team haben, vielleicht irgendwie 1000 Entwickler und oder 1000 Erbauer, wie Brooks ja mal schön sagt, um es eben abzugrenzen von den Architekten und vielleicht so 10 Architekten in der Mitte. Wie stellt man jetzt also sicher, dass oder wie stellt diese Gruppe von 10 Architekten sicher, dass ihre Entwürfe von 1000 Mitarbeitenden berücksichtigt und von allen Benutzern verstanden werden? Also hier geht es ja um das Thema Dokumentation, denn die ist natürlich erforderlich. Für die Benutzer muss es irgendeine Form Handbücher geben, damit die wissen, was es alles für tolle Funktionen gibt. Wir hatten ja hier gerade vor der Sendung das Handbuch von Vim aufgeschlagen und uns mit wahlweise obskuren oder nicht so obskuren Funktionen befasst. Da sehen wir, das ist ein wichtiges Instrument, das zu haben. Und natürlich ist es auch nicht nur für die Benutzer relevant, sondern die Erbauer brauchen auch Architekturpläne. Die müssen natürlich wissen, was sie bauen sollen. Wenn man irgendwie so eine Kathedrale baut, dann ist das natürlich wichtig, dass zum Beispiel ein Maurer weiß, welche Wand tragend ist und welche nur Dekor und so weiter und so fort. Weil ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, bei Kathedralen dürften die meisten Wände tragend sein, aufgrund der Struktur, aber das ist eine andere Sache.
Ja.
Als Qualitäten guter Dokumentation führt Brooks hier so einige Sachen auf. Die eine Sache ist, es sollte vorzugsweise aus der Feder von nur 1 oder 2 Personen kommen. Das ist tatsächlich auch so eine Sache, die ich jetzt gerade feststelle, dadurch, dass jetzt halt in meinem Team mittlerweile mehrere Junior-Entwickler sind, die an meiner Software mitarbeiten. Und wenn ich von denen halt Code bekomme und das halt reviewe, also gucke, dass das alles soweit okay ist, dass das halt den Designprinzipien entspricht und dass das Sinn ergibt, was sie da so machen, fällt mir auch immer so auf, die meisten Kollegen haben nicht so eine Ader für das technische Schreiben, wie ich das habe. Da ist die Dokumentation entweder rar gesät oder die Grammatik ist noch nicht so in Ordnung oder sie fehlt halt einfach ganz. Man muss sie dann dazu überreden, da was zu machen. Und vielleicht sollte ich da wirklich einfach dazu übergehen, zu sagen, für die Dokumentation schreibt mir nur Notizen und ich formuliere das für euch aus, weil ich kann das halt. Ist natürlich so ein bisschen ein Problem, weil eigentlich sollen die Kollegen ja mich ein bisschen ablösen, damit ich andere Sachen machen kann, als immer nur diesen Teil. Ne? Wir hatten das ja schon bei dem Chirurgenteam letztes Mal besprochen, dass es da auch irgendwie einen Schreiber geben sollte, der eigentlich ein anderer sein sollte als der Chirurg. Aber ja, vielleicht ist das einfach eine Sache, die mir besser liegt als allen anderen im Team. Und dann ist das halt die Aufgabenverteilung, die sich so organisch ergibt. Wer weiß. Ja, sollte aus der Feder von 1 oder 2 Personen sein, damit es auch so einen Fokus auf konzeptionelle Integrität gibt. Das haben wir eben schon besprochen, dass das Design eine gewisse Integrität haben sollte, konzeptioneller Art. Dass also zum Beispiel Begrifflichkeiten konsistent verwendet werden. Dass halt nicht eine Sache einmal so heißt und einmal so heißt, weil die vielleicht irgendwie zwei Entwickler unterschiedliche Sprachen sprechen, dann übersetzt sich das so ein bisschen komisch oder ja, vielleicht einer findet den Begriff doof und nimmt einen anderen Begriff. Das sei natürlich jeder einzelnen Person unbenommen, aber das System sollte irgendwie eine konsistente Begriffswelt verwenden und das sollte auf die Dokumentation dann auch zutreffen, damit dass du die Dokumentation was zu tun hat mit dem Entwurf des Systems, das sie beschreibt. Weiterhin sollte die Dokumentation nicht nur beschreiben, was das definierte Verhalten ist, sondern auch, was die Grenzen der Definiertheit sind. Das kennt man gerade in Programmiersprachen durchaus, wenn man so Spezifikationen von Programmiersprachen liest, dann steht dann da so, wenn man das hier macht und gleichzeitig das da drüben so ist, dann passiert undefined behavior. Also dann sagt die Spezifikation einfach, ja, keine Ahnung, was dann passiert. Die Intention von sowas im Kontext von Programmiersprachen ist, dass diejenigen, die die Programmiersprache dann auf ein bestimmtes System bringen, zum Beispiel auf eine bestimmte Prozessorarchitektur, die das dann halt so machen können, wie es in dieserjenigen Prozessorarchitektur am besten funktioniert. Also zum Beispiel, vielleicht als ganz basales Beispiel, wenn man sagt, wir haben eine Ganzzahldivision und wir haben zum Beispiel diese Rechenoperation der Rest von der Ganzzahloperation, also was Modulo heißt als mathematische Operation. Also dass ich zum Beispiel sage, teile 11 durch 3, 11 geteilt durch 3 ist 3 mit Rest 2 und dann ist halt diese 2 ist der Modulus, der Rest. Also halt 11 Modulo 3 ist 2. Das kann man halt zum Beispiel verwenden, um Teilbarkeit zu prüfen. Also, dass man sagt, eine Zahl ist zum Beispiel ein Vielfaches von 5, wenn x modulo 5 gleich 0 ist. Und dann ist eine interessante Frage, was passiert jetzt eigentlich, wenn die Werte, die man da reingibt, negativ sind? Also, da gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Methoden, wie man es definieren kann, ob es quasi um die 0 herum gespiegelt sein soll oder ob es eine Translationssymmetrie haben soll. Also eine Reflexions- oder Translationssymmetrie in der Definition. Und wenn man das dann in die Spezifikation schreibt, bei der Programmiersprache kann man dann sagen, wenn Modulo auf negative Werte angewendet wird, ist es einfach undefiniertes Verhalten. Wir sagen halt nur, wie es für positive Werte definiert ist. Und dann kann jemand, der dann diese Programmiersprache auf eine bestimmte Prozessarchitektur bringt, dann einfach das so hinlegen, dass es auf derjenigen Architektur halt schnell ist. Also wenn halt zum Beispiel das Modulo auf der Architektur mit der Translationssymmetrie implementiert ist, dann nimmt man halt das. Oder wenn es auf der nächsten Architektur mit der Reflexionssymmetrie implementiert ist, dann nimmt man halt das. Und ist dann halt in allen Fällen, kann man die schnelle Variante wählen und muss nicht irgendwie drumherum arbeiten, was die Spezifikation gerne aus ihrer idealen Welt haben wollen würde. Hm. Das ist also so eine Sache, die man in Dokumentationen vorfinden kann, halt wie gesagt, nicht nur zu sagen, was halt das Verhalten ist, sondern auch, wo halt das definierte Verhalten ändert. Ja, vielleicht so wie bei den mittelalterlichen Karten, wo man dann irgendwann nicht mehr wusste, was noch kommt und dann hat man einfach gesagt, here be dragons. Ja. Und hat dann da vielleicht noch irgendwie, oder bei den Ozeanen, wo man noch nicht wusste, ob da irgendwie das Ende der Welt erreicht ist, man von der Weltscheibe runterfällt, hat man dann da irgendwie so ein Seemonster reingemalt, so als Zeichen von, ja, keine Ahnung, was da ist, könnte alles sein, hier ist eine Krake, viel Spaß.
Ja.
Genau, also undefiniertes Verhalten ist auch wichtig. Definitionen, die in der Dokumentation auftauchen, sollten möglichst in formaler Notation auftauchen oder zumindest in präziser Sprache, um Lücken oder Widersprüche im Design möglichst früh aufzudecken. Und auch das hatte ich buchstäblich heute. Wir hatten eine Diskussion über Significant Changes. Das ist so ein Begriff, der ist für bestimmte Auditierungen, also für bestimmte Zertifizierungen relevant, dass man ein Logbuch führt, wann immer man signifikante Änderungen am System vornimmt. Und es ist halt die Frage, was eine signifikante Änderung ist. Und da wurde eine Definition vorgeschlagen und wir haben halt alles raufgeguckt und ich sehe halt so, da steht ja, eine signifikante Änderung ist, wenn es einen Operational Impact hat, also Einfluss auf den Betrieb. Ich so, ja, was ist das denn? Das ist alles. Alles hat Einfluss auf den Betrieb. Im Zweifelsfall ist das Machen der Änderung selber ein Einfluss auf den Betrieb. Wenn das nicht Einfluss auf den Betrieb hat, warum sollte ich die Änderung machen? Also ja. Da habe ich dann nochmal angemahnt, dass das nochmal präziser formuliert werden muss. Ne? Da muss man dann halt um die Definition ringen, weil das sich dann natürlich auch in gelebter Praxis äußert. Das ist so ein Fall von, ja, wo man dann im Zweifelsfall über einzelne Wörter verhandeln muss. Da ist durchaus manchmal Softwarearchitektur, der Prozess, eine Softwarearchitektur zu entwickeln, nicht unähnlich zu dem Schreiben von Gesetzestexten. Denn letztendlich, Programme sind Gesetzestexte für Computer. Was Brooks hier spezifisch als Anti-Pattern bezeichnet, also halt als eine Sache, die man nicht machen soll, ne? Pattern quasi ein Muster, quasi ein Vorbild, ein gutes Verhaltensmuster. Man sagt ja eigentlich auch Best Practice, aber das ist auch schon ein englischer Begriff, den wollen wir ja nicht vermeiden. Naja, so ein Anti-Pattern, also halt eben eine Regel, was man nicht machen sollte, ist, dass man ein System durch sein eigenes Verhalten definiert. Das passiert halt in der Praxis auch irgendwie. Das hatten wir schon mal beschrieben in Folge 50 als Bug-für-Bug-Kompatibilität. Wir haben halt unser altes System, das verhält sich halt einfach irgendwie. Und egal, ob es Sinn ergibt oder nicht, darauf bauen jetzt andere Leute. Und deswegen können wir dieses Verhalten nicht mehr ändern, ob es jetzt gewollt war oder nicht. Und das führt natürlich zu so ein bisschen Paralyse. Man kann einfach nichts mehr am System ändern, weil jede Änderung halt das Risiko in sich trägt, dass man irgendwas kaputt machen könnte, was andere Leute dringend brauchen. Und das ist dann, was wir in Folge 56 beschrieben hatten, als Ossifikation, also Verknöcherung.
Mhm, ja.
Dass man eben ja in der Praxis halt das Verhalten von einem System nicht mehr ändern kann, weil man nicht weiß, ob das irgendwo anders Probleme verursacht. Und das Problem ist jetzt natürlich, wenn es eine Spezifikation gibt und die real existierende Implementation dieser Spezifikation weicht davon ab, was ist jetzt eigentlich richtig? Ne, das ist, vielleicht ist sogar, ich habe jetzt gerade scherzhaft gesagt, real existierend, aber das ist natürlich ein guter Punkt. Ne? Die Kritiker des Sozialismus würden halt immer sagen, ja, seht euch an, was daraus geworden ist in den Ostblockstaaten und dass es da halt wirtschaftliche und natürlich auch soziale, menschliche Probleme gab. Und die Befürworter des Sozialismus sagen halt, ja, aber das ist ja gar nicht, wie es gedacht war. Das stand nicht in der Spezifikation. Und das ist halt ein nicht auflösbarer Streit. Das sollte man im Systemdesign wie auch in der Politikwissenschaft möglichst vermeiden. Das hingegen ein gutes Pattern, also eine Sache, die man machen sollte, ist, so eine Spezifikation möglichst maschinenlesbar darzustellen. Das hat man zum Beispiel bei manchen Datenformaten hat man das, dass es nicht nur die Spezifikation selber gibt, sondern es gibt zum Beispiel noch so eine Sammlung von Testdateien, dass man, also zum Beispiel, wenn es eine Spezifikation für ein Dateiformat ist, und dann entsprechende Beschreibungen, wie diese Dateien interpretiert werden sollen, damit man dann automatisiert vergleichen kann, wenn man das Ganze jetzt runterimplementiert und schmeißt dann diese Testdatei rein, kommt wirklich das gewünschte Verhalten raus. Das ist eine Sache, die man unbedingt haben will. Dass man möglichst viele von diesen Missverständnissen automatisch ausmerzen kann.
Okay, ja.
Genau. Wie arbeitet man nun solche Designs? Also wie baut man diese Dokumentation so zusammen? Da hat hier, das fällt natürlich auch in dieses Kapitel hier rein, Weitergabe von Informationen. Brooks hat ja auch so ein paar Ideen dazu. Der eine Punkt hier ist Meetings zwischen den Architekten und den involvierten Erbauern, in denen das Problem vorgestellt und mehrere Designideen gesammelt werden. Klar, ja, erstmal, wir müssen erstmal drüber reden, was eigentlich das Thema ist, und dann sammeln wir Optionen ein. Dann auf Grundlage dieser Optionen macht man dann einen detaillierten Designentwurf. Also wenn man zum Beispiel für ein bestimmtes Problem drei mögliche Ansätze identifiziert hat, schickt man drei Leute los, die dann quasi mal eine komplette Problemskizze machen, vielleicht einen kleinen Prototypen implementieren. Und dann geht man so eine Pro-Kontra-Analyse rein, dass man guckt, dieser Vorschlag hier hat den folgenden Vorteil und aber auch diese anderen Nachteile. Und entweder ist dann halt einfach ein Vorschlag derart überlegen, dass es sofort einen Konsens gibt, oder der Chefarchitekt muss halt eine Entscheidung treffen. Oder meinetwegen auch ein Architektenkomitee muss eine Entscheidung treffen. Das klingt tatsächlich, jetzt, wenn ich so sage, so ungefähr wie der Prozess, den wir eigentlich machen sollten auf Arbeit.
Okay, ja.
Da müssen wir noch dran arbeiten. Ich glaube, das scheitert hauptsächlich so ein bisschen daran, dass so ein komplett involvierter Prozess, wo man wirklich mehrere Ideen gegeneinander sorgfältig abwägt, den macht man halt meistens, also das ist ja ein Aufwand, der damit verbunden ist, dass man wirklich so tief reingeht in so eine Sache. Das macht man halt mal für die großen Entscheidungen und halt auch zum Beispiel, man sagt ja dann mal, wo Management-Sichtbarkeit besteht, also wo dann auch die Manager irgendwie mitbekommen, dass diese Entscheidung getroffen wird, aber wie wir es ja auch gerade schon beschrieben hatten, es sind ja nicht nur die Architekten, die Entscheidungen treffen, sondern auch die Erbauer treffen ganz viele kleine Entscheidungen. Und da ist es halt eher so, hier ist ein Problem, hier ist eine Lösung, ja, funktioniert. Oder man iteriert so ein bisschen im Kopf darüber, während man so die ganzen Randbedingungen und konkreten Problemstellungen irgendwie sich vor Augen führt. Und man spricht vielleicht mit Kollegen darüber so ein bisschen beim Mittagessen und dann kommt man zu dem Schluss, ja, dieser Ansatz wird funktionieren. Dann macht man das halt. Und wenn man dann danach gefragt wird, kannst du das bitte mal aufschreiben, was jetzt die Abwägung war, dann ist es einem schon schwer noch sich vorzustellen, was eigentlich die anderen Optionen waren, die man abgewogen hat. Weil ja, man ist halt schon so in der, man lebt schon so sehr in der Welt, wo es nur jemals diese eine Option gab, die man am Ende gewählt hat. Ne?
Ja, gut, das ist natürlich so, immer.
Und ich würde auch noch dazu sagen, wir leben im Zeitalter der agilen Softwareentwicklung, also ja, wo nicht so das große Design gebaut wird und das dann umgesetzt wird, sondern wo versucht wird, ja, dass die Entwicklung schnell und eben halt agil läuft. Also dass immer, dass man nicht erst ein Jahr lang eine Planungsphase hat und ein Jahr lang eine Implementierungsphase, sondern dass man immer so kleine Schritte macht, die der Kunde verfolgen kann. Die Intention davon ist hauptsächlich, dass der Kunde einen rechtzeitig stoppen kann, wenn man gerade irgendwelchen Blödsinn entwickelt, der an den Anforderungen der Kunden vorbeigeht. Oder auch zum Beispiel, wenn der Kunde sagt, ich will das und das haben, dann fängst du an, das zu bauen und zwischendurch stellt der Kunde fest, ach ja, jetzt, wenn ich es vor mir sehe, stelle ich fest, das will ich gar nicht haben. Ich wollte eigentlich was ganz anderes. Es ist bestürzend, wie oft das passiert. Dafür ist agile Softwareentwicklung schon durchaus nicht schlecht, aber das führt halt auch dazu, dass alle Entscheidungen sehr viel kleinteiliger sind von Anfang an und die großen Entscheidungen halt mehr so passieren. Also man kriegt dann halt irgendwie nach 2 Jahren mit, dass das eine große Entscheidung war, die man da gerade getroffen hat. Aber man ist sich der Tragweite dieser Entscheidung dann nicht bewusst gewesen in dem Moment, weil es nur eine kleine Entscheidung war damals, vor grauer Vorzeit, vor einem Jahr.
Ja, das ist natürlich auch die Sache, ob man dann noch präsent hat, was genau zu dieser Entscheidung geführt hat. Ne?
Ja, definitiv nicht.
Ja.
Also ich kann heute sagen, wir hatten heute ein Meeting, 1,5 Stunden haben über eine mögliche Änderung an unserem Datenbankschema geredet. Und ja, im Prinzip war das halt, dass wir auf der Tafel halt ein Diagramm hatten, was wir halt iterativ weiterentwickelt haben. Und halt sagen, ah, Moment, die Relation funktioniert so nicht, das müssen wir hier rüber machen. Und radieren halt die ganze Zeit an diesem Diagramm rum und am Ende haben wir halt den finalen Stand von diesem Diagramm. Und das ist jetzt halt unsere Entscheidung. Das setzen wir jetzt halt so um, aber ich habe nicht jeden Schritt mitgeschrieben davon. Also eigentlich müsste man jetzt halt so eine Aufzeichnung haben und dann so eine KI rüberlaufen lassen, die einem das zusammenfasst, was da alles erzählt wurde. Aber das ist ja, weiß nicht. Hier ist noch eine weitere kleine Anmerkung am Rande. Auch Kurzabsprachen am Telefon sollten dokumentiert werden. Und das finde ich wichtig. Da lege ich Wert drauf, dass so bestimmte Sachen, also so Designentscheidungen oder auch wenn mir Kundenanforderungen gegeben werden, das passiert öfter mal halt, dass man so im persönlichen Gespräch gerade mit jemandem am Telefon ist, also ein Vorgesetzter oder halt eine zuständige Person, die mit den Kunden darüber redet und sowas. Und dann halt sagt, ach ja, kannst du noch das und das machen? Wo ich dann halt immer sage, so, das musst du jetzt nochmal schriftlich geben, das will ich gerne im Rekord haben, dass das eine Kundenanforderung war und ich mir jetzt nicht einfach so ausgedacht habe, nur für den Fall das. Wenn halt mal jemand anguckt und will wissen, wer den Blödsinn zu verantworten hat, dass ich dann halt sagen kann, nee, ja, also ich habe den Code geschrieben, aber hier ist der Grund, warum ich den schreiben musste.
Ja, ist vielleicht gar nicht schlecht, das zu haben, ja.
Ich glaube, das ist auch so eine Erfahrung, die viele Ingenieure irgendwann machen. Vielleicht so auch, wenn man den Volkswagen-Dieselskandal damals verfolgt hat, wo es ja auch sehr darauf angekommen war, dass die jeweiligen Ingenieure zeigen konnten, das haben wir uns nicht einfach so ausgedacht, dass sich der Kram abschaltet in der Testeinrichtung, sondern das wurde uns vom Management befohlen, hier ist der Paper Trail dazu. Das ist halt auch für das eigene Ass-Covering sehr wichtig, also für das Bedecken des eigenen Arsches, wenn dann irgendwann nach einem Hintern gesucht wird, der getreten werden kann als Sündenbock.
Mhm.
Das ist, was Ass-Covering ist. Und ich glaube auch, in so einer großen Organisation ist ein signifikanter Teil von allem, was getan wird, Ass-Covering in irgendeiner Form. Ne? Also sich gegen versicherte Risiken absichern und sowas ist Ass-Covering. Ne? Wie gesagt, solche Sachen dokumentieren ist Ass-Covering. Und Ass-Covering kann auch eine gute Sache sein, weil zum Beispiel das führt dann halt dazu, dass eben solche Sachen aufgeschrieben werden und man das nachverfolgen kann.
Ich bin gerade am Überlegen, ob es ISO 9001 ist. Ja, genau. Norm für die Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme. Und das ist ja zum Beispiel auch sowas, wo einfach extrem viel auf Papier geschrieben wird. So.
Aha. Mit 9001 habe ich selber persönlich nicht Erfahrung, aber ich meine, das war ja gerade schon bei diesen Significant Changes angeklungen. Ne? Man ist, wenn man in der professionellen Softwareentwicklung ist, fast immer von irgendwelchen Zertifizierungen in irgendeiner Form betroffen. Das hängt dann halt je nachdem davon ab, für welche Kunden man unterwegs ist. Ob es jetzt halt PCI DSS ist von der Kreditkartenindustrie, wenn man Kreditkartendaten verarbeiten möchte, oder es ist BSI-Grundschutz, wenn man an irgendwelche Regierungsbehörden was liefern möchte und so weiter und so fort.
Ja.
Wir haben noch ein Kapitel vor uns und ich scrolle jetzt gerade meine Notizen runter und stelle fest, das sind viele Notizen, eieiei, aber das kriegen wir noch hin. Warum ist der Turm zu Babel gefallen? Ist dieses Kapitel überschrieben.
Mhm.
Der Turm zu Babel ist ja so eine bekannte Geschichte, das ist Bibel, ne? Das ist Altes Testament, wenn ich richtig erinnere. Sollte sein.
Ich bin nicht ausreichend bibelfest, aber ich denke schon, ja.
Es fühlt sich auf jeden Fall so an. Ne? Es gab noch nicht so viele Bücher, die damals schon irgendwie da waren. Ne?
Die Wikipedia wird es richten.
Genau, sehr gut. Du fact-checkst mich hier noch. Diese Geschichte aus dem, wie ich annehme, Alten Testament, wo die Menschen in Babylon oder halt Babel in der deutschen Übersetzung, wollten einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht. Und sich halt natürlich, die Metapher ist natürlich, dass sie sich damit den Göttern oder dem Gott gleichstellen wollten. Und der Gott des Alten Testaments halt so, hier spielt sich gar nichts ab. Die Organisationsstruktur ist festgelegt. Ich bin hier oben, ihr seid da unten. Und hat dann sichergestellt, dass dieses Bauprojekt scheitert, dadurch, dass er die Menschen von Babylon dazu verdammt hat, sehr viele verschiedene Sprachen zu sprechen, sodass sie eben nicht mehr miteinander effektiv kommunizieren konnten. Und das ist das Motiv, was Brooks in diesem Kapitel rausstellt, unter der Frage, woran können eigentlich Projekte scheitern? Ja, man kann halt sowas sagen wie unklare Zielstellungen, wie gesagt, ne, was ich eben gerade beschrieben habe bei der agilen Entwicklung. Der Kunde sagt, ich will X haben, dann baust du ihm halt den Anfang von X und jetzt stellt fest, ach nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Wir wollen doch lieber Y machen. Und dann hoffst du, dass er diesmal wirklich recht hat mit dem, was er da sagt, mit dem, was er fühlt. Das kann eine Sache sein, unklare Zielstellung, nicht genug Personal, nicht genug Material, Budget, Zeit und so weiter, unzureichende Technologien. Gut, das sind halt, Sachzwänge sind immer da, aber ineffektive Kommunikation ist halt so eine Sache, man hat zumindest das Gefühl, man könnte daran was machen. Das klingt wie ein eigenes Scheitern und nicht wie ein Scheitern des Kunden oder der Rahmenbedingungen. Wenn wir also jetzt die Kommunikation verbessern wollen und uns also fragen, wie sollen Teams kommunizieren, dann gibt es natürlich die offensichtlichen Methoden, direkte Gespräche so auf dem Gang oder man geht ins Zimmer vom Kollegen und beredet dort am Whiteboard was. Ja, eventuell auch zum Beispiel via Telefon natürlich, wenn man irgendwie im Homeoffice ist oder einfach in verschiedenen Büros sitzt und so weiter. Gruppengespräche, klassischerweise Meetings und sowas oder auch mal, man trifft sich vielleicht mal zu einem Workshop mal, wenn man mal das Geld irgendwo auftreiben kann dafür. Und Brooks schlägt aber ein weiteres Werkzeug vor, ein sogenanntes Arbeitsbuch. Und ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine antiquierte Sache. Das würde man heutzutage nicht mehr genau so implementieren, weil man heutzutage sowas wie Computer hat, die vernetzt sind. Und da kann man sowas wahrscheinlich dann digital bauen. Das ist wahrscheinlich am ehesten zu vergleichen mit sowas wie einem Wiki, in dem man Informationen einpflegen kann. Brooks hatte eben halt, wie gesagt, in den 60ern, Ende 60er, frühe 70er Jahre, dieses Arbeitsbuch als Prinzip vorgeschlagen. Es ist nicht ein konkretes Dokument, sondern es ist so eine Struktur für Dokumente, die dann letztendlich in sowas wie einem Ringordner angeordnet sind. Und im Prinzip ist das ein Haufen von Memos, die in irgendeiner Form durchnummeriert und einsortiert sind in diesen Ringordner, sodass man quasi alle möglichen Sachen nachschlagen kann, indem man diesen Memos folgt, die sich gegenseitig aufeinander beziehen können, die auch aktualisiert werden können, wenn zum Beispiel Designentscheidungen nochmal umgeworfen werden oder halt sich einfach was ändert. Vielleicht hat man auch einfach zum Beispiel ein Memo, was die Teamstruktur angibt und wenn immer die Teamstruktur sich ändert, wird halt dieses Memo aktualisiert. Ja, wie gesagt, die Memos werden durchnummeriert, damit man Bezug nehmen kann. Das war natürlich alles deswegen gerade damals notwendig, weil es halt auf Papier war. Ich fühle mich aber auch so ein bisschen an RFCs erinnert, die auch durchnummeriert sind und auch eben diesen numerischen Bezug ermöglichen, dass man einfach in irgendeinem RFC sagen kann, übrigens RFC 2616 hat das Folgende gesagt und dann hat man da gleich die Querverweis eingebaut. Und naja, im Prinzip wurde da schon etwas vorgeschlagen, was dann Douglas Engelbart Ende der 70er, wenn ich richtig erinnere, das erste Mal mit Hypertext gezeigt hat, aber halt auf Papier. Und das war so ein Kapitel, da hat mich Brooks tatsächlich mal ausnahmsweise ein bisschen verloren, weil er diskutiert dann so bestimmte Unterschiede dazwischen, ob man jetzt dieses Arbeitsbuch auf Papier oder Mikrofiche machen soll. Und da ich nun tatsächlich noch nie ein Mikrofiche in der Hand hatte, habe ich dazu keinen Bezug. Das hat auch heutzutage keine Relevanz mehr. Aber ich würde vielleicht herausheben, was wir vielleicht verloren haben, wenn ich jetzt halt sage, anstatt Papier würde man das heutzutage mit so einem internen Wiki machen oder vielleicht irgendwie einfach einen Git-Repo mit Markdown-Dateien. Ein Nachteil davon ist, dadurch, dass es physikalische, existierende Blätter waren, hat das auch bedeutet, wann immer irgendwie dieses Arbeitsbuch erneuert wurde oder aktualisiert wurde, musste man halt jedem Mitarbeiter halt einen Haufen neue Seiten geben, die er einheften musste. Und dieses Einheften sorgte dafür, dass halt alle mitbekamen, wo sich wann was ändert. Also zum Beispiel, wenn, um jetzt dieses Beispiel von eben nochmal zu nehmen, einfach ganz basal, die Teamstruktur hat sich geändert, irgendwo in der Abteilung 7 ist ein neuer Vorgesetzter, dann muss halt das Arbeitsblatt ausgetauscht werden, wo das drinne steht und dann kriegen halt die Mitarbeiter mit, ach so, das ist der neue Chef da drüben und haben halt gleich den Namen schon mal irgendwo gehört zumindest, ne? Damit man dann im richtigen Moment die Verbindung ziehen kann.
Ja.
Es gibt dann hier noch einen weiteren Vorschlag. Also das Arbeitsbuch ist ja quasi die maximale Verteilung von Informationen. Und, oder beziehungsweise, naja, es ist nicht unbedingt ein anderer Vorschlag, aber vielleicht ein anderer Blickwinkel darauf. Ich habe das hier als Großzitat, ja, als Zitat. Ist noch nicht ein Großzitat. Großzitat war das, was wir am Anfang der 68 gemacht hatten. D.L. Parnas von der Carnegie Mellon Universität hat eine noch radikalere Lösung vorgeschlagen. Seine These lautet, dass ein Programmierer am effektivsten ist, wenn er von den Details der Konstruktion von Systemteilen, die nicht seine eigenen sind, abgeschirmt wird, anstatt ihnen ausgesetzt zu sein. Dies setzt voraus, dass alle Schnittstellen vollständig und genau definiert sind. Das ist zwar ein solider Entwurf, aber eine Abhängigkeit von seiner perfekten Ausführung ist eine Katastrophe vorprogrammiert. Ein gutes Informationssystem deckt Schnittstellenfehler auf und regt zu deren Korrektur an. Also naja, was der Herr Parnas hier vorschlägt, ist vielleicht auch sowas wie ein Arbeitsbuch, aber halt fokussiert auf die Schnittstellen zwischen den Komponenten, damit halt jeder dann seinen kleinen eigenen Garten irgendwie pflegen kann und muss halt nur gucken, wo die Grenzen genau sind und von wo er irgendwie die Samen herbekommt und wo er die Früchte hinbringen muss am Ende und so weiter und so fort.
Ja.
Und naja, das Problem ist natürlich halt, dann fehlt dieser Blick aufs große Ganze. Und ich habe auch so das Gefühl, dass wir auf Arbeit sehr davon profitieren, dass zum Beispiel einfach ein paar Tische weiter ganz andere Teams sitzen, die zwar auch in unserer Organisationsstruktur sind, aber nicht unbedingt gleich das nächste Team, sondern so 2-3 Ecken entfernt. Und man kommt aber sogar Probleme ins Gespräch oder man hört einfach zu, was die anderen Kollegen gerade für Probleme besprechen und man hat ab und zu mal so eine plötzliche Verbindung, wo man so sagt, ach Mensch, das Problem habe ich doch schon mal bei den folgenden Kollegen gesehen, redet mal mit denen und dann kann man Doppelarbeit vermeiden und solche Sachen. Und um das noch weiterzuführen, ich habe so bei mir identifiziert als eine der Techniken, die mich sehr effektiv machen in meiner Arbeit, ist, dass ich von sehr vielen anderen Teams die Meeting Minutes lese. Also wir haben so einen Prozess, dass die ganzen Teams, wenn sie einmal in der Woche ihre Meetings machen, dass sie dann Minutes rumschicken sollen, also halt quasi Notizen, was in dem Meeting besprochen wurde. Mhm. Also halt irgendwie, welche Themen werden gerade bearbeitet, was für Sachen haben die gebaut. Also zum Beispiel unser Team-Meeting ist hauptsächlich, dass wir reportieren darüber, was für Sachen wir gebaut haben und ausgeliefert haben. Und das wird dann halt als so ein kurzer Digest, eine kurze Zusammenfassung rausgegeben, was dann vielleicht so 30, 40 Zeilen Text sind von dem, was so ein 20-Leute-Team halt über die letzte Woche gemacht hat, was man also relativ schnell weglesen kann oder zumindest überfliegen kann nach bestimmten Keywords, nach bestimmten Schlüsselwörtern, nachdem man halt so sucht. Und so lese ich halt von relativ vielen anderen Teams die Meeting Minutes durch. Und das hat mir schon einige Male den Arsch gerettet, dass ich rechtzeitig über irgendwelche Entwicklungen informiert wurde, um die dann noch zum Beispiel aufhalten zu können, weil ich halt wieder einen anderen Blick auf das System habe und weiß, was nicht geht. Wieder wie rum, wie wir es halt am Anfang gesagt hatten, ne? Die Erbauer wissen halt manchmal besser als die Architekten, was eigentlich die Probleme sind. Oder in dem Fall halt auch die Erbauer auf der einen Seite können vielleicht gutes Feedback geben zu dem, was die Erbauer auf der anderen Seite machen, wenn sie rechtzeitig Bescheid wissen.
Ja, okay.
Genau, beim Thema Kommunikation hängt natürlich die Organisationsstruktur wieder drin. Das hatten wir auch beim letzten Mal schon so ein bisschen anklingen lassen, dass ja, wie sehr auch die Menge von Kommunikation alleine irgendwie einen Arbeitsaufwand bedeutet. Und ja, das Thema Organisationsstruktur, da hält Brooks eigentlich eine baumförmige Organisationsstruktur für unausweichlich. Also, dass es irgendwie halt einzelne Vorgesetzte gibt, die mehrere Angestellte unter sich haben und dann halt auf der nächsten Ebene dann halt höhere Vorgesetzte, die mehrere Vorgesetzte unter sich haben. Also ich glaube, heutzutage nennt man das Manager Managing Managers. Und ja, das ist wirklich ein Begriff, der mir geläufig ist in dem Sinne. Ich weiß wieder nicht, ob das wieder nur Jargon unserer eigenen Firma ist oder ob das allgemein so bezeichnet wird, aber das ist ein Begriff, den ich schon mal gesehen habe. Oder vielleicht, nee, ist es vielleicht Manager of Managers? Kann auch sein. Und Brooks hält das für unausweichlich, weil die Alternative wäre in irgendeiner Form, dass es mal irgendwann einen Angestellten gibt, der mehrere Vorgesetzte hat. Und das ist halt Chaos. Das muss halt in irgendeiner Form klare Prioritäten geben. Und man muss halt in irgendeiner Form einen Vorgesetzten haben, der halt diese klaren Prioritäten rausgeben kann. Und gegeben dem, dass es diese baumförmige Organisationsstruktur gibt, also halt den einen Wurzelknoten der Geschäftsführer und dann darunter dann seine Abteilungsleiter und dann darunter irgendwie die Teamleiter und darunter dann die eigentlich Mitarbeiter oder sowas, die dann quasi die Blätter sind, schaut Brooks dann darauf, was jedes Team haben sollte. Und nennt das so als Rollen wie einen Produzenten, der das Team zusammenstellt, der Arbeit verteilt, der Ziele und Zeitpläne definiert, also der insgesamt außerhalb des Teams kommuniziert. Also der halt solche Fragen klärt wie, was sollen wir hier eigentlich machen? Was sind irgendwie die Anforderungen, die andere Teams an uns haben, die vielleicht Kunden an uns haben? Und ja, der zum Beispiel dann nach außen auch kommuniziert, ach so, der Kunde XY hat nach einer neuen Funktion gefragt, wir können die bis August liefern. Diese Sache soll halt nach außen kommuniziert werden. Nach innen braucht man etwas, was hier Brooks ja auch wieder Architekt nennt oder um es vielleicht von diesen ganzen anderen Beschreibungen von Architekten abzugrenzen, technischer Leiter, also Technical Director, der das Design entwirft und fortlaufend weiterentwickelt und innerhalb des Teams kommuniziert. Also halt nicht diese Frage klärt von wegen, was sollen wir bauen, sondern wie sollen wir es bauen. Und ich meine, wir können uns das jetzt vielleicht einfach der Einfachheit halber so als ein kleines Team vorstellen, vielleicht 10 Leute und dann gibt es halt irgendwie diese Rolle Produzent und diese Rolle technischer Leiter und überlegt sich dann, wie könnten diese Rollen eigentlich verteilt sein. Denn natürlich klingt es jetzt erstmal so, als ob das zwei verschiedene Personen sind, aber das muss ja nicht der Fall sein. Das sind halt nur zwei Rollen und eine Person kann bekanntermaßen mehrere Rollen einnehmen. Ich bin jetzt hier gerade Podcast-Host. Sobald wir hier fertig sind und ich dann morgen wieder auf Arbeit gehe, bin ich halt wieder Mitarbeiter, bin ich halt in meinem kleinen Team Software-Architekt und wenn ich dann irgendwie im Supermarkt bin, bin ich Kunde. Also so nehme ich ja verschiedene Rollen ein in meinem Leben und dementsprechend ja auch auf der Arbeit kann man verschiedene Rollen einnehmen. Wie gesagt, zum Beispiel gegenüber meinen jüngeren Kollegen bin ich vielleicht Mentor, gegenüber meinem Chef bin ich halt ein Arbeitsgruppenleiter und so weiter und so fort. Also wie können diese Rollen von Produzent und Direktor verteilt sein? Die eine Option ist, dass Produzent und Architekt dieselbe Person sind. Das ist im Prinzip nur für kleine Teams gangbar, so etwa 3 bis 6 Personen. Und Brooks hat dafür einen sehr einfachen Grund. Denker sind rar. Macher sind rarer und Denkermacher sind am rarsten.
Okay, ja.
Das klingt vielleicht im Deutschen so ein bisschen merkwürdig, aber im Englischen halt Thinker-Makers, das funktioniert, ne? Mhm. Also ja, Leute, die sowohl die diese theoretische Seite des Designs gut abdecken können, als auch quasi diese interne Politik irgendwie spielen können, das ist halt schwierig. Und das sehe ich bei mir selber auch irgendwie, dass ich mich eigentlich auch nicht in der Rolle sehe, tatsächlich Manager zu werden. Ich habe jetzt gerade Arbeitsgruppenleiter gesagt, aber im Prinzip bin ich halt nur ein Senior-Developer, der 4 Junior-Kollegen unter sich hat. Aber der tatsächliche formale Manager ist mein Chef. Ich bin halt nur quasi für diese kleine Teilgruppe seines Teams seine rechte Hand quasi. Mhm. Und damit sind wir im Prinzip auch schon bei dem Punkt. Es können halt auch verschiedene Personen sein und das ist in größeren Teams notwendig, auch aufgrund des Arbeitsaufwands allgemein, dass dann halt eine Person nicht diese beiden Rollen komplett ausfüllen kann. Und wenn nun halt diese Rollen getrennt sind, muss einer von beiden Chef sein, denn das haben wir eben schon gerade gesagt. Wir können nicht mehrere Vorgesetzte für einen Angestellten haben. Wir können nicht einen Produzenten als Chef haben, der den Leuten irgendwie sagt, der Kunde will das bis April haben und gleichzeitig aber den Architekten daneben, der auch Chef ist und sagt, nee, aber gemäß meinen Vorstellungen vom Design geht das nur bis Juni. Das geht halt nicht, das muss irgendwie vereinbart werden. Dementsprechend gibt es dann da zwei Unteroptionen, wenn das nicht dieselbe Person sind. Entweder ist der Produzent der Chef und der Architekt ist seine rechte Hand. Das funktioniert aber nur, wenn der Produzent auch die technische Autorität des Architekten akzeptiert. Also wenn halt der Produzent sagt, ich will das bis April haben und der Architekt sagt, nee, das geht nur bis Juni, dann ist das halt für eine flüssige Zusammenarbeit irgendwann erforderlich, dass der Architekt halt auch irgendwann mal das bekommt, was er haben will. Ich meine, das soll natürlich nicht sein, dass der Produzent das alles wortlos akzeptieren muss, weil dann ist einfach der Architekt der Chef. Aber dass halt der Produzent, trotz dass er vielleicht die technischen Argumente nicht unbedingt selber durchdringen kann, trotzdem die technische Autorität akzeptiert und halt solchen Argumenten zugänglich ist. Bevor ich jetzt in dieser Position war, in der ich jetzt bin, wo ich halt, wie gesagt, meine eigenen Junior-Kollegen habe in dem Sinne, und naja, eigentlich bin ich das jetzt auch, dass mein Produzent ist unser Chef. Und der bringt die Anforderungen von außen mit rein. Und ja, ich bin dann halt derjenige, der technisch beurteilt, ob das geht und ihn halt dabei berät, wie er zum Beispiel nach außen hin dann die Zeitpläne kommunizieren soll. Und dann guck mal drauf auf bestimmte Sachen und dann sage ich halt, naja, du willst jetzt schon, dass ich diese drei Funktionen im Quartal 2 liefere, dann musst du diese Funktion, die du jetzt auch noch haben willst, in Quartal 3 schieben. Oder wir müssen jetzt darüber reden, was vielleicht aus Quartal 2 raus muss und nach Quartal 3 verschoben wird. Ne? Also halt diese technische Einschätzung dann geben, was halt machbar ist und nicht. Und das ist ein Team, was ganz gut funktioniert. Ich hatte davor auch im Prinzip ein Zweierteam mit einer anderen Person zusammen, wo der andere der Produzent war und ich der Architekt. Das aber ohne weitere Leute. Also quasi, er hat die ganze Prozessarbeit und Politik und sowas für mich gemacht und ich habe den ganzen Tag nur Code geschrieben. Das hat auch sehr gut funktioniert.
Ja.
Kommt extrem auf die interpersonelle Dynamik des Duos an. Also das ist nicht eine Sache, die immer funktioniert, wenn man einfach zwei beliebige Leute an einen Tisch setzt, was ja bei den eingangs erwähnten Reorganisationen oft mal passiert. Ist eine Sache, die funktionieren kann, muss nicht unbedingt. Die dritte Option, die halt noch übrig bleibt, ist, dass der technische Direktor der Chef ist und der Produzent ist seine rechte Hand. Also ja, dass man den technischen Leiter, der das Design verantwortet, als den formalen Chef hat, dem alle untergeordnet sind. Und der Produzent, der nach außen hin verhandelt, der Kundenanforderungen einsammelt, der Zeitpläne überwacht und sowas, ist dann die rechte Hand. Das findet Brooks am besten. Ich bin auch geneigt zuzustimmen, ohne eine persönliche Erfahrung reinzubringen. Aber die Argumentation, die Brooks da im Buch vorträgt, fand ich plausibel. Und ich meine, ich bin grundsätzlich sowieso geneigt, technischen Argumenten zu folgen. Und die Politik soll da bitte schön hinten anstehen, also die firmeninterne Politik in dem Fall. Mhm. Oder gut, auch die richtige Politik. Wenn die technischen Argumente stimmen, dann muss auch die richtige Politik hinten anstehen, auch wenn sie das nicht so gerne mag. Naja, also das wäre das Ziel, bitte alle Teams zu bauen. Vielen Dank. Damit ist mein Vortrag für heute beendet.
Okay.
Wir haben jetzt im Prinzip diesen ganzen großen Bogen gespannt, so wie man Softwareentwicklung von einem kleinen Team ins große Team bringt, auf eine Art und Weise, die vielleicht immer noch funktionieren könnte. Ich meine, es ist jetzt kein Patentrezept, was hier vorgelegt wird in diesen 7 Kapiteln, aber es sind sehr viele Gedanken, die auf jeden Fall aufgeworfen werden. Und ich habe ja bereits gesagt, das ist eine Lektüre, die ich jeden, der sich für Programmieren interessiert, in dieser Skala, der insbesondere vielleicht auch im Feld selber tätig ist. Ich weiß auch, wir haben definitiv auch praktizierende Programmierer, die hier zuhören, denen sei diese Lektüre ans Herz gelegt. Wie gesagt, der Link zur englischen Originalausgabe ist in den Shownotes ganz oben drin, mit Dank an das Internet Archive.
Cool, super. Wann kommt der Rest?
Ich weiß nicht, ob ich dir das für Q3 geben kann. Da müssen wir nochmal nachverhandeln nachher.
Okay, also
Was ich sicher sagen kann, ist, die nächste Folge designen wir in 3 Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
Sehr schön. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.